Armutsbetroffene Menschen werden in unserer Gesellschaft beschämt und Scham macht einsam. Schambehaftete Themen sind ja Themen, mit denen legst du dich in dein Bett, auf dein Sofa, ziehst eine Decke über den Kopf und willst am liebsten mit niemandem darüber reden, weil es dir so unangenehm ist. Und unsere Gesellschaft beschämt armutsbetroffene Menschen eben auch, weil wir so viele Erzählungen in unserer Gesellschaft haben, die Menschen in Armut beschämen. Zum Beispiel das, was wir eben hatten mit dem, du musst dich nur anstrengen, dann klappt es schon, und mit dem ganz viel leisten und so, dann muss man auch nicht arm sein. Was ja auch immer dann bedeutet, Menschen, die in Armut leben, sind selbst schuld. Das ist auch ein ganz großes Thema in unserer Gesellschaft. Wer ist eigentlich schuld daran? Und es sind immer die armutsbetroffenen Menschen, so lautet auf jeden Fall die Erzählung. Das macht klein und das macht ja auch nicht unbedingt ein Gefühl von, ich bin wichtig, meine Stimme ist wichtig und ich kann jetzt mal Sachen ausprobieren, sondern das ist einfach genau der Rückzug, der dann passiert.
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Tag. Und ich werde es nicht müde zu sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsalat. Mein Name ist Sven Häusler und ich spreche heute erneut über das Thema Einsamkeit und Armut, weil es wichtig ist. Meine Selbstgespräche laufen meist nur in meinem Kopf ab. Heute spreche ich aber für euch und deshalb eben nicht mit mir selbst, sondern mit meinem Besuch. Sie ist 1981 in Niedersachsen geboren und lebt in Berlin. Sie arbeitet als Journalistin, Autorin und Moderatorin. Von 2020 bis Anfang 2022 leitete sie als Chefredakteurin das Online-Magazin Edition F. Anschließend arbeitete sie beim Schweizer Magazin Annabelle. Heute arbeitet sie als freie Journalistin für unterschiedliche Medien. Sie beschäftigt sich seit Jahren journalistisch mit Geld, Klasse, Arbeit, Teilhabe und Ungleichheit und hat 2022 das Buch »Wie viel? Was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht« veröffentlicht, in dem sie mit sehr armen und mit sehr reichen Menschen über Geld gesprochen hat. Sie hat auch noch viele andere Bücher geschrieben, zuletzt 2025. Ich weiß es doch auch nicht. 101 entlastende Antworten auf existenzielle Fragen. Und seit 2023 führt sie außerdem für den Freitag die Reihe Neue Maloche. Und da spricht sie mit Menschen, die arbeiten und in medialen Debatten über Arbeit sonst meist kaum vorkommen. Mein Gott! Wo treibt die Freunde fürs Leben Redaktion nur immer diese passenden Gäste auf? Und damit herzlich willkommen, Mareike Kaiser.
Hi, danke für die Einladung.
Danke für dein Kommen. Du hattest nicht die einfachste Anreise, weil Straßensperrung und alles länger gedauert als gedacht und so. Das gehört wahrscheinlich nicht zu deinen Highlights der zurückliegenden Woche, aber vielleicht gibt es ein anderes Ereignis, das du gerne mit uns teilen möchtest.
Hierher zu kommen, meinst du, gehört nicht zu den Highlights?
Ja, genau.
Kann ja noch werden, oder?
Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall.
Genau, ich habe ein Highlight mitgebracht, tatsächlich nicht aus dieser Woche, aber es ist zu schön, um es nicht zu erzählen. Es liegt schon ein bisschen weiter hinter uns, war vor ein paar Wochen und es war so, dass der Schlüssel, der Haustür und Wohnungsschlüssel und der Schlüssel für mein Büro meinem Kind vor der Haustür in so ein Loch gefallen ist. Ist so ein bisschen schwierig zu erklären, was genau, aber manchmal siehst du das vielleicht so auf Straßen, da gibt es so, wie nennt man das, solche Teile, die einfach im Boden sind und dann geht's halt da so runter und da können Sachen reinfallen. Mhm. Wie nennt man denn sowas?
Wie so ein Gitter?
Ja, oder Gitter ist das Wort, das ich gesucht habe, genau. Also in so ein Gitter reingefallen. Und ja, dann standen wir da. Es war so 20 Uhr. Mhm. Es war kurz vor einem Feiertag, also am nächsten Tag war auch Feiertag. Und wie gesagt, halt die Wohnung und das Büro und es gab auch keinen, doch, es gibt einen Zweitschlüssel, aber der nützt dir ja nichts, wenn das trotzdem irgendwie da alles in diesem Gitter drin ist. Dann habe ich natürlich ChatGPT gefragt, was ich machen soll, habe mir selbst auch meine Gedanken gemacht, habe dann so ein Kleiderbügel, weißt du, es gibt doch manchmal so billige Kleiderbügel, die man so auseinanderziehen kann. Ja. Den habe ich mir dann so auseinandergezogen, dann dachte ich, da könnte ich vielleicht irgendwie so ein Klebeband dran machen und dann mit einem Klebeband das so hochziehen, weil es war, du musst dir so vorstellen, unter diesem Gitter war bestimmt, also auf jeden Fall über einen Meter, wo man dann eben runter musste. Mhm. Man sah den Schlüssel auch nicht, da lagen auch so Blätter und so drin. Naja, und ich stocherte da mit diesem ausgezogenen Kleiderbügel da so drin rum, weil ich habe den dann unten auch so gebogen, weil ich dachte, vielleicht kann ich diesen Schlüssel irgendwie so hochbringen. Das ist jetzt, wie du merkst, noch nicht unbedingt das Highlight, aber das kommt jetzt gleich. Das war eher ein Lowlight bis dahin. Und dann war es aber so, dass ich da eben auf den Knien war, da so rumgestochert habe und dann kam ein Nachbar von mir vorbei und meinte so, ich glaube, er hat noch nicht mal gesagt, was machst du da, weil es war, ne, irgendwie offensichtlich, dass man denkt so, was tut sie da? Habe ihm das erklärt und dann meinte er, ja, schwierig, aber ich überleg mal. Und ich habe dann irgendwie so weitergemacht und natürlich auch weiter drüber nachgedacht. Und dann kam er so 5 Minuten später mit einem sehr langen Stock, keine Ahnung, wo er den hatte, und dann so einen Haken, den er da so reinbasteln konnte und ging dann mit dem Stock in dieses Gitter. Und ich habe zum Glück einen ziemlich großen Schlüsselbund, also man hat gute Möglichkeiten, ne, sich da so reinzufriemeln. Ja, und zack, war der Schlüssel wieder da.
Krass.
Und das ist für mich einfach so, also erstmal hat er mein Leben gerettet. Und also ich persönlich finde es auch selbstverständlich, an solchen Sachen oder an solchen Menschen, an solchen Begebenheiten vorbeizukommen und zu helfen. Aber es ist ja nicht unbedingt selbstverständlich. Und ja, es ist auch, ne, so heute nicht unbedingt selbstverständlich, dass man die NachbarInnen, mit denen man zusammen im Haus wohnt, kennt und die unterstützt, in unserem Haus zum Glück schon. Also wir kannten uns eben auch, er wusste, wer ich bin, ich wusste, wer er ist. Ich wusste jetzt nicht, wie gut er ausgestattet ist an Werkzeug, jetzt weiß ich's. Also ich weiß jetzt, wer die erste Person ist, die ich anspreche, wenn irgendwas passiert und ich irgendwas brauche. Aber es war für mich, es ist einfach so ein gutes Beispiel dafür, dass wir eben ja auch andere Leute brauchen, dass wir Hilfsbereitschaft brauchen und wie gut es einfach einen Tag oder vielleicht auch ein Leben, wenn man ein bisschen übertreiben will, retten kann, wenn da Leute sind, die sich umeinander kümmern.
Ja, total. Die Aufmerksamkeit überhaupt zu registrieren und nicht so, eigentlich bin ich ja gerade auf dem Weg von A nach B.
Er kam gerade vom Feierabend tatsächlich. Ja. Also als wir es dann alles rausbekommen hatten, habe ich dann auch irgendwie noch gesagt so, hey, was kann ich dir noch Gutes tun und so. Und dann meinte er so, lass mal gut sein, ich will einfach nur ins Bett. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Mhm. Ja.
Toll.
Ja.
Ja, schöne Geschichte. Toll. Nachbarschaftliche Hilfe und Aufmerksamkeit. Total gut.
Wie hättest du es gemacht, wenn dir so ein Schlüssel da reingefallen hätte?
Nee, also das ist ehrlich gesagt der Grund, weshalb ich immer so ein 3-Meter-Bündfaden mit einem Magneten am Ende dabei habe.
Ah, hast du wirklich?
Nee.
Nein. Hätte ja sein können.
Ja, dafür wäre es geil.
Ich, ich bin darauf reingefallen, weil eben auch dieser Nachbar dann nämlich am Ende gesagt hat, das ist der Grund, warum er seinen Schlüsselbund immer an seinem Hosenbund hat. Mhm. Mit irgendwie so einem, wie nennt man das, so ein Teil da so dran,
ein Kletterer. Karabinerhaken.
Genau, sowas. Und dann nimmt er sich das nämlich den Schlüssel immer von da ab und ist dann auch mit so einer Verlängerung. So, weißt du, du musst es dann nur eben in die Tür und dann steckst es da wieder dran, sodass es halt nicht wegfallen kann. Und natürlich seit diesem Tag, ist jetzt schon mehrere Wochen her, denke ich auch immer wieder, ja, ich müsste mir den Schlüssel irgendwie besser irgendwo dran machen, aber ich mache es natürlich nicht.
Ich glaube echt, es gibt diese Hosenclips, die dann wie diese Hundeleinenprinzip, sich dann, genau. Aber ich meine, dann kriegt man ja auch, wenn man damit rumläuft, kriegt man auch sofort so ein bisschen so Hausmeister-Vibes. Also,
das fände ich eigentlich für mich ganz cool, aber ist ein bisschen schwer. Und manchmal trage ich auch Kleider oder Röcke, dann ist auch irgendwie, also ich weiß ja jetzt, an wen ich mich wende, wenn es wieder passiert.
Hey, du kannst jederzeit wieder gleich die Telefonnummer geben lassen.
Damit das war tatsächlich so. Wir kannten uns gut, wir haben uns öfter mal getroffen und auch ein bisschen so miteinander geredet. Und wir hatten aber noch nicht gegenseitig unsere Telefonnummern und jetzt haben wir sie.
Cool.
Ja.
Ja, sehr gut. Ja, und vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, dass du dich revanchierst und er mal von irgendwie in einer Situation ist, wo du was beisteuern kannst.
Ja,
oder so. Schön.
Also konnte ihm auf jeden Fall am Tag danach was geben, was er gerne essen mochte. Also das ist ein bisschen was hat er bekommen. Ja.
Schön, sehr gut. Genau, ich habe auch vorhin überlegt, ein kleines Highlight. Ich habe, frage nicht warum, aber ich habe einen Bootsausflug gemacht. Die Geschichte führt zu weit. Es ist ansonsten nicht so, dass ich viele Bootsausflüge in meinem Leben gemacht hätte, aber ich habe einen kleinen Bootsausflug gemacht und da waren natürlich mehrere andere Personen auch mit drauf. Es war ein ganz kleines Boot, unter anderem eine türkischstämmige Familie, die auch nicht Deutsch gesprochen haben. Und es waren Großeltern mit ihrem Sohn, der Schwiegertochter und deren Baby. So.
Und das hast du alles verstanden, obwohl du deren Sprache nicht verstanden hast?
Nee, ich habe es einfach vom Aussehen halt verstanden und wie die agiert haben. Und die Großeltern waren ganz offensichtlich sehr stolz auf das Baby. Und der Großvater hat irgendwann das Baby gehalten und hat mir zu verstehen gegeben, weil ich eine Kamera dabei hatte, dass ich doch bitte ein Foto von ihm machen möchte. Mhm. Und das habe ich gemacht und habe ihm aber zu verstehen gegeben, dass ich ihm das Foto aber nicht zukommen lassen kann, weil das halt eben in der Kamera ist. Und er hat dann hat ein bisschen Englisch gesprochen und meinte dann so, no problem, but memory. Und das fand ich total süß, weil es war ihm gar nicht wichtig, dass er dieses Foto bekommt, sondern
dass es das gibt.
Ja, dass es gibt. Mhm. So, und auch wenn es im Besitz einer völlig fremden Person ist, aber so der, der Stolz und das Glück über die Situation, dass er da mit seinem Enkel unterwegs ist, hat ihn dazu veranlasst zu sagen, hier kommt, mach mal ein Foto, dann existiert das irgendwo. Hat mich berührt, fand ich schön.
Und hast du es schon entwickeln lassen? Also ist so eine Kamera, die man dann, wo man den Film richtig entwickeln lassen muss?
Nee, es ist eine digitale, aber wo es ein bisschen Prozess ist, das irgendwie zu übertragen, dann halt zu bearbeiten und so weiter. Deswegen konnte ich das auf dem Boden nicht machen.
Okay. Und hast du es heute dabei und kannst es mir zeigen?
Ich hab's noch nicht dabei, weil es ganz frisch ist. Aber es ist ein schönes Foto geworden, weil man auch da halt eben so ihm sein Glück ansehen kann. Total süß.
Schön.
Ja. Mareike, wann ist denn dir klar geworden, dass Geld mehr ist als ein Zahlungsmittel? Sodass es auch eine Macht, Zugehörigkeit, Möglichkeiten.
Ich glaube, klar geworden, also so im Sinn von, dass ich das gefühlt habe, relativ früh, aber dass ich Worte dafür gefunden habe, relativ spät. Wobei, naja, ich bin jetzt Mitte 40, also ist ja noch nicht zu spät. Aber es ist noch nicht so lange, dass ich so, dass wirklich so diese Strukturen, die hinter Geld stehen und das, wofür Geld steht, ist noch nicht so lange, dass ich das alles so durchblicke und also ganz bis zum Ende durchblicke ich es bestimmt auch immer noch nicht und so diese Worte und die Sprache dafür habe, noch gar nicht so lange.
Mhm. Und was ist was ist dein persönlicher Bezug zu dem Thema, dass ich das so gecatcht hat, dass du gesagt hast, oh, da will ich tiefer eintauchen, da will ich mich mehr mit beschäftigen,
Geld?
Überschreiben.
Ich lebe davon.
Verstehe, du bist die Person, die... Ja. Ist das nicht eine Art von Abhängigkeitsverhältnis?
Also es ist so, dass ich ohne Geld wahrscheinlich in der Gesellschaft, wie die so ist, im Moment aktuell, also es gibt ja Leute, die das Kapitalismus nennen, das Gesellschafts- und Wirtschaftssystem, in dem wir leben, ich würde da mitgehen. Es ist ziemlich schwierig, ohne Geld klarzukommen und ich habe irgendwann gemerkt, dass es bestimmte Dinge gibt, die man sich mit Geld kaufen kann oder die man durch Geld finanzieren kann, für mich nicht so easy zu bekommen war, wie für viele andere Leute so in meinem Umfeld. Zum Beispiel wollte ich gerne Journalistin werden, weil ich Carla Kolumna so toll fand und dachte, hey, das wäre doch irgendwie was für mich. Die ist so neugierig und frech und das bin ich auch meistens beides. Und dann wurde mir aber irgendwann klar, als ich mich dann mehr damit beschäftigt habe, wie das so, was das überhaupt für ein Job ist, dieses Journalistin sein, dass so im Internet zum Beispiel steht, man braucht dafür ein Studium. Also dachte ich, okay, dann ja, würde ich gerne studieren. Und dann haben meine Eltern gesagt, nee, gar nicht, okay, wir können dich da auf gar keinen Fall unterstützen. Du machst eine Ausbildung, damit du so schnell wie möglich Geld verdienst. Und dann hatte sich das erledigt. Also zumindest das mit dem Studium, das mit der Journalistin ist dann ja doch noch was geworden, so auf kurvigen Umwegen. Aber das waren so Dinge, bei denen ich dann festgestellt habe, ah ja, okay, da gibt es bestimmte Dinge, die für viele Leute selbstverständlich sind, aber für mich nicht. Mhm. Und dann davon ausgehend habe ich natürlich noch viel mehr Dinge gesehen, eben auch bei anderen Leuten. Also man kann das ja auch weiterdenken. Es ist ja nicht nur so, dass ich jetzt die Person bin, für die bestimmte Dinge nicht möglich waren. Es ist ja auch so, dass bestimmte Dinge für mich selbstverständlich und möglich sind, die aber für andere Leute nicht möglich und selbstverständlich sind. Und das finde ich einfach total interessant aus journalistischer Perspektive, aber auch sehr bedrückend aus menschlicher Perspektive, das zu sehen, wie sehr ja Money makes the world go round.
Ja, ist auch interessant, wie man das als so gegeben hinnimmt. Ne? Also ich kenne das aus meiner persönlichen Situation auch, dass das Studieren ehrlich gesagt nie ernsthaft im Raum stand oder für mich in Betracht kam, weil ja, wie soll ich das denn hinbekommen? Wie soll ich mir das selber finanzieren und so? Da adaptiert man dann, glaube ich, auch einfach sehr das, was man halt irgendwie, wo man reingeboren wird.
Total.
In die Situation.
Ja. Und hast du eine Ausbildung gemacht oder wie war dein Lebensweg?
Nee, ich habe sehr früh angefangen, das, was mich leidenschaftlich umgetrieben hat, nämlich das Musikmachen zu praktizieren. Und das ist dann zumindest in der ersten Lebenshälfte auch im ersten Teil irgendwie dann auch mein Beruf geworden.
Mhm. Aber auch genau dafür braucht man ja wieder Geld und Ressourcen, also all das, was mit Geld kommt. Ne? Zum Beispiel bei Musik, finde ich, ist ein total gutes Thema, geht es ja oft so darum, dass Leute sagen, ja, die Person hat Talent. So, du hast bestimmt musikalisches Talent und hattest dann aber eben auch die Möglichkeiten, das auszuleben, überhaupt erstmal drauf zu kommen, da gibt's Musik, das interessiert mich, das könnte ich machen. Vielleicht auch bestimmte Leute hast du dann kennengelernt, mit denen du das zusammen gemacht hast. Und dann gibt es aber eben viele Leute, die vielleicht auch Talent haben, aber gar nicht die Ressourcen, gar nicht die Möglichkeiten, das überhaupt zu entdecken. Da weißt du überhaupt gar nicht. Zum Beispiel hören dann vielleicht die Eltern selbst keine Musik, weil die so viel arbeiten und eben mit anderen Dingen beschäftigt sind im Leben. Oder du gehst nicht auf eine Schule, die irgendwie, wo du vielleicht Instrumentenunterricht bekommst und deine Eltern können dir das auch nicht leisten. Weiß nicht, Synthesizer oder ein Klavier oder eine Gitarre oder so zu kaufen. Und das finde ich immer so total wichtig, gerade auch in so künstlerischen Berufen, dass es so viele Kinder und Jugendliche auch gibt, die vielleicht Talent hätten, aber niemals auf die Idee kommen, dass sie das haben, ja, weil es da niemanden gibt, der sie fördert, der das entdeckt und eben auch nicht die Ressourcen, um das so auszubilden. In meinem Fall war es zum Beispiel so, dass ich immer singen wollte. Also ich habe auch immer gesungen, das ist ja zum Glück relativ kostenlos, also einfach anzufangen zu singen. Aber ich wollte total gerne Gesangsunterricht haben und es war aus mehreren Gründen nicht drin. Auf der einen Seite eben wegen des Geldes und auf der anderen Seite aber auch, weil ich, wie du gesagt hast, ich bin in Niedersachsen geboren, aufgewachsen. Also wirklich so, stell dir das kleinste Dorf vor, das ist meins und drumherum ist ganz viel nichts. Das heißt, auch die Infrastruktur hat gefehlt, dass ich halt irgendwo hinkomme, wo mir jemand Gesangsunterricht geben kann. Meine Eltern hatten andere Sachen zu tun, als ihre drei Kinder ständig irgendwo hinzufahren. Also gab es keinen Gesangsunterricht für mich. Und ich habe mir dann so mit Mitte 20 diesen quasi Traum, ja, kann man schon so sagen, selbst erfüllt und mir dann selbst Gesangsunterricht finanziert. Und die Gesangslehrerin damals meinte dann irgendwie so in der dritten Stunde oder so zu mir, Mann, warum kommst du denn erst jetzt? Hättest du mal früher damit angefangen, hättest du Opernsängerin werden können. Und ganz abgesehen davon, dass ich keine Opernsängerin hätte werden wollen, also mein Plan war dann doch eher so Popstar. Ich konnte nicht früher kommen. Ja. Ich wäre gern früher gekommen.
Wenn wir jetzt auf diesen Zusammenhang schauen, also von Armut und Einsamkeit, was jetzt hier so unser Thema ist, da gehst du ja weiter als zu sagen, das ist nur ein persönliches Thema oder ein psychologisches Thema, sondern du weitest den Blick da ja aus aufs Gesamtgesellschaftliche, weil so, wir könnten jetzt hingehen, so war das bei dir, so war das bei mir, kann man so ganz individuell betrachten, aber du weitest da ja den Blick.
Ja, politisch ist es. Also Armut ist ein politisch gemachtes Problem und ein politisch gewolltes Problem. Armut ist eine politische Entscheidung. Also die Welt, in der wir leben, eben unter anderem der Kapitalismus, aber auch so wie du aufgewachsen bist, so wie ich aufgewachsen bin, so wie die Zuhörenden des Podcasts aufgewachsen sind, das ist ja kein Zufall. Das ist ja jetzt nicht einfach so passiert, sondern Leute, meistens Leute mit Geld und Macht, haben sich überlegt, so organisieren wir dieses Dorf, so organisieren wir diese Stadt, so und so oft fährt da zum Beispiel der Bus, also in dem Fall von meinem Dorf. Zweimal, einmal morgens, einmal abends. Also dadurch ist ja dann schon klar, die Kinder, die keine Eltern mit Auto haben, die können dann keine Freizeitaktivitäten machen. Das entscheiden ja in dem Fall zum Beispiel KommunalpolitikerInnen, aber im Großen, wenn wir von ganz oben drauf gucken, ja eben Menschen, die Politik machen, die sagen irgendwie, wir haben dieses Bildungssystem, großes Thema auch bei Geld und Armut übrigens, die Bildung. Aber eben auch, wie arbeiten wir eigentlich, zu welchen Bedingungen arbeiten wir, wie hoch ist der Mindestlohn, all diese politischen Bestimmungen, die entscheiden am Ende darüber, wer wie viele Chancen hat und ob es überhaupt Chancengleichheit gibt und ob es überhaupt Armut gibt. Denn zum Beispiel jetzt gerade haben wir ja aktuell die neuen Verschärfungen im ehemaligen Bürgergeld, also jetzt wieder der neuen Grundsicherung. Und da schlagen ja total viele Organisationen, die sich damit beschäftigen, Alarm, weil sie sagen, das Geld, was da gezahlt wird, liegt unter dem Existenzminimum. Das heißt, wenn du Bezieherin von Grundsicherung, früher Bürgergeld bist, dann bist du schon von Armut betroffen oder mindestens bedroht. Und das ist ja eine politische Entscheidung. Da könnte man ja sagen, nein, wir hören eben auf diese Organisationen, die sich seit Jahren und Jahrzehnten damit beschäftigen und wir erhöhen das. Oder wir überlegen uns andere soziale Sicherungssysteme, dass wir eben nicht als selbstverständlich in diesem Land hinnehmen, dass Menschen in Armut leben müssen. Das tun wir aber. Mhm. Und das gilt eben nicht nur für Grundsicherungsbeziehende, sondern auch zum Beispiel für Alleinerziehende, die ja die Bevölkerungsgruppe sind in Deutschland, die am stärksten von Armut betroffen und bedroht sind.
Ja, ist eine ganz aktuelle Debatte, dass wir sehen, dass das Kapital und Wohlstand sich immer mehr bündelt. Auch Thema Thema Erbe, so wie gehen wir damit um? Das heißt, du sagst, wir leben in einem System, wo die großen sozialen Unterschiede und damit an den extremen Auswirkungen halt eben auch extremer Reichtum und damit eben auch Armut als Gegenpol, dass das gewünscht ist.
Genau, und wenn es das eine nicht gäbe, würde es auch das andere nicht geben, davon bin ich überzeugt. Also da geht es ja dann auch wirklich nicht jetzt bei diesen Themen wie Erbe oder Überreichtum, da geht es ja nicht um Leute, die, weiß ich nicht, einfach gutes Geld verdienen und ein gutes Leben haben, sondern es geht wirklich um Menschen, die mehr als genug haben und die wahrscheinlich noch nicht mal merken würden, wenn man sagen würde, ja, ihr müsst jetzt, keine Ahnung, 2% von eurem Vermögen einnehmen. Das würden die gar nicht mitkriegen, weil sie sowieso schon so viel haben. Und das würde aber eben die Armut von den anderen Leuten, die halt sehr viel mehr sind, einfach lösen. Also es müsste diese Armut nicht geben. Und es gibt sie auch, weil Menschen eben viel zu viel haben. Und das kennst oder weißt du bestimmt und auch einige von den Zuhörenden, dass ja auch Menschen, je reicher sie sind, desto mehr leben sie ihr Leben ja auch auf den Schultern von armutsbetroffenen Menschen. Also gucken wir uns zum Beispiel diesen CO2-Fußabdruck an, ne, von überreichen Leuten, die mit ihren Privatjets einfach ganz selbstverständlich durch die Welt cruisen und das ja aber eben auf Kosten machen von Menschen, die armutsbetroffen sind, die sich ganz oft nicht selbst aussuchen können, wo sie eigentlich leben, die oft in Stadtteilen zum Beispiel leben, wo die Luft schlechter ist. Das alles hat ja miteinander zu tun und das alles könnte man politisch ändern. Und ich komme jetzt nochmal ganz kurz zurück auf so einen Trugschluss, der mir total wichtig ist und den du, ohne es zu wissen und ohne es wahrscheinlich auch zu wollen, am Anfang unseres Gesprächs auch ein bisschen befeuert hast, also dieses Narrativ, diese Erzählung. Wir haben uns darüber unterhalten, über das superschöne Studio, in dem wir hier sitzen. Mhm. Und dann habe ich zu dir gesagt, ja, wie ist das denn möglich, hier dieses Studio zu bekommen? Und ich meinte so auch im Sinn von, das ist ja auch eine Form von Kapital, vielleicht Netzwerk, die richtigen Leute kennen oder so. Und dann hast du gesagt, ja, man muss ganz viel arbeiten. Und das ist, wenn wir über Armut sprechen, einer der größten Trugschlüsse. Ich hoffe, das ist Plural von Trugschluss, ja. Dass man sich einfach nur doll anstrengen muss, dass man einfach nur viel arbeiten muss, weil ich gehe jetzt einfach mal so von mir aus, ich arbeite auch total viel, aber ich schätze, ich könnte mir dieses Studio hier nicht leisten. Und ganz viele andere Menschen, die super fleißig sind, können sich auch ganz viele Sachen nicht leisten, die sich Menschen leisten können, die super viel arbeiten. Und das richtig perfide daran ist ja, dass die, über die wir gerade gesprochen haben, die Überreichen, das sind ganz oft die Leute, die
gar nicht so viel arbeiten.
Die manchmal gar nicht arbeiten, ne? Die einfach nur reich geworden sind, weil sie das Glück, sag ich mal in Anführungszeichen, haben, weil nur Geld ist es ja auch nicht im Leben, haben, weil sie das Glück hatten, in eine superreiche, überreiche Familie geboren worden zu sein. Genau, also einfach so, es wird ja in der Politik auch oft so eben über Leistung gesprochen. Friedrich Merz ist da ja auch ganz großer Fan davon. Wir sollen uns mehr anstrengen, mehr arbeiten und länger arbeiten und so. Aber am Ende zahlt es sich nicht aus. Und die GewinnerInnen dieser Gesellschaft sind eigentlich die, ja, eben, weil sie in diese Familie geboren wurden, reich sind. Aber nicht, weil sie sich großartig anstrengen dafür.
Ich gestehe auch, ich steige in diese Falle oder in diese Erzählung von Leistung lohnt sich. Und ich weiß aber auch aus meinem Leben, dass auch das limitiert ist. So, dass das begrenzt ist. Jetzt waren wir aber gerade auch schon so mittendrin, nämlich was sind denn das für Prozesse, die dazu führen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Armut und erlebter Einsamkeit? Und das können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen aufschlüsseln, weil Einsamkeit ist natürlich zum einen kann es eine Empfindung sein. Also ich kann auch mit vielen sozialen Kontakten mich einsam fühlen, weil ich einfach das Gefühl habe, trotz einem Umfeld beispielsweise hört mich dann doch niemand so richtig oder ist mir niemand so richtig nah. Und es gibt dann aber auch noch die soziale Isolation, die tatsächlich bedeutet, dass keine sozialen Kontakte da sind. Kann man nochmal ein bisschen differenzieren. Trotzdem, so genau, was sind denn diese Zusammenhänge, wo Armut das Einsamkeitsempfinden befeuert und andersrum?
Ich habe da eine ganz schöne Definition gefunden von Einsamkeit, die lautet, Einsamkeit sei die Diskrepanz zwischen gewünschten und tatsächlichen sozialen Beziehungen. Und das leuchtete mir total ein, dass du was anderes dir wünschst als das, was du haben kannst. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Bild für Armut generell, dass sich bestimmte Wünsche nicht erfüllen und die auch viel mit sozialer Interaktion zu tun haben. Zum Beispiel Musik zu machen, zum Beispiel vielleicht auch Kunst zu machen. Ich denke da gerade an ein Interview, das ich mal geführt habe mit einer österreichischen Autorin, Daniela Brotesser heißt sie. Sie hat das Buch geschrieben Armut. Da geht es um Armut in dem Buch, um ihre Armutserfahrung. Mittlerweile ist sie nicht mehr von Armut betroffen. Sie ist Mutter von mehreren Kindern und in diesem Interview hat sie mir erzählt, dass in dieser krassen Zeit der Armut sie gemerkt hat, dass ihre Kinder gar keine Träume oder Wünsche mehr formuliert haben, weil sie eben wussten, die werden sowieso nicht in Erfüllung gehen und dann haben sie ja quasi aufgehört zu träumen. Und ich finde, da liegt eigentlich auf der Hand, dass das auch mit Einsamkeit einhergeht. Wenn du, gehen wir mal davon aus, du hast Wünsche und Träume oder möchtest bestimmte Dinge und merkst aber, die sind für dich nicht möglich, dann ist das ja auch eine Form von Ausgrenzung. Vor allem, wenn du in einer Gemeinschaft bist, also vielleicht sogar in der Schule oder dann später auch bei der Arbeit und irgendwie merkst, ah, das ist bei mir anders als bei den anderen. Also ganz am Anfang, wenn wir irgendwo in einer Familie sind, die von Armut betroffen ist, dann ist ja erstmal alles normal für uns. Für Kinder ist immer das normal, ne? Ja. Was man zu Hause irgendwie erfährt. Und diese sozialen Unterschiede merkt man dann ja erst, wenn man in Gemeinschaften kommt, wenn man in eine Kita kommt, was zum Beispiel Kinder, die von Armut betroffen sind, auch erst später kommen, wenn zum Beispiel Kitas Geld kosten. Also da sind wir wieder bei der politischen Struktur. Oder dann eben in der Schule, wenn es um Klassenfahrten geht. Wer kann mit zur Klassenfahrt kommen? Wessen Eltern bezahlen das? Dann gibt es natürlich Möglichkeiten, ne, in der sogenannten sozialen Sicherung, dass das dann auch über Ämter bezahlt wird. Aber dann ist das ja auch ganz oft so, dass dann innerhalb der Klasse man vielleicht nicht möchte, dass die anderen Kinder das wissen, dass man eben diese sozialen Sicherungen bezieht. Und ich kenne da einfach auch aus meiner journalistischen Arbeit so viele Geschichten, dass dann irgendwie Kinder, die dann diesen Zuschuss bekommen, irgendwie nach vorne müssen, zum Beispiel zu den LehrerInnen und das einfach auch natürlich mit ganz viel Scham verbunden ist, was es ja eigentlich nicht sein müsste, ne? Also ich finde auch, ich bleib nochmal kurz bei der Scham, weil das ein total wichtiger Punkt ist. Armutsbetroffene Menschen werden in unserer Gesellschaft beschämt und Scham macht einsam. Also wenn du dir überlegst, wofür du dich vielleicht schon mal in deinem Leben geschämt hast, dann ist das ja nichts, wo du dann irgendwie rausgehst zu deinen Geschwistern oder Eltern oder FreundInnen und dann sagst du so, hey, wisst ihr was, ich schäme mich übrigens voll für schambehaftete Themen sind ja Themen, mit denen legst du dich in dein Bett, auf dein Sofa, ziehst eine Decke über den Kopf und willst am liebsten mit niemandem darüber reden, weil es dir so unangenehm ist. Und unsere Gesellschaft beschämt armutsbetroffene Menschen eben auch, weil wir so viele Erzählungen in unserer Gesellschaft haben, die Menschen in Armut beschämen. Zum Beispiel das, was wir eben hatten mit dem, du musst dich nur anstrengen, dann klappt es schon und mit dem ganz viel leisten und so, dann muss man auch nicht arm sein. Was ja auch immer dann bedeutet, Menschen, die in Armut leben, sind selbst schuld. Das ist auch ein ganz großes Thema in unserer Gesellschaft. Wer ist eigentlich schuld daran? Und es sind immer die armutsbetroffenen Menschen, so lautet auf jeden Fall die Erzählung. Und das bekommen ja Menschen, die von Armut betroffen sind, mit. Das ist ja nicht nur so, das schreibt nicht nur irgendjemand in so eine Zeitung, sondern das sind so soziale Themen, Sozialisierung, mit der wir aufwachsen. Und dann schämst du dich dafür. Und dann weißt du vielleicht, oder du denkst zumindest, du bist daran schuld und ziehst dich zurück. Und das macht klein und das macht ja auch nicht unbedingt ein Gefühl von, ich bin wichtig, meine Stimme ist wichtig und ich kann jetzt mal Sachen ausprobieren, sondern das ist einfach genau der Rückzug, der dann passiert.
Ja, ja, und Rückzug ist halt eben dann auch immer Isolation. So, und das erklärt dann auch schon so ein bisschen so diesen Loop, ne, dieses Zusammenspiel zwischen Armut verursacht Scham, verursacht Rückzug, verursacht soziale Isolation. Und aus der wiederum kommt man natürlich dann auch wieder schwer aus der Armut raus.
Ja, und ich finde eben ein wichtiger Punkt dabei ist auch so eine Selbstwirksamkeit und so eine eigene Entscheidung. Weil ich zum Beispiel, ich bin total gerne alleine. Also ich brauche nicht so viele Leute um mich rum. Natürlich schon ab und zu ein paar. Es gibt ja Menschen, die sehr, sehr viele Leute brauchen, ne, und manche nicht. Und das finde ich aber ist so dieser große Unterschied, wenn es um Einsamkeit ist, dass es eben nichts Selbstgewähltes ist, genau. Dass es eben nicht die Entscheidung ist, so doch, ich habe Lust, irgendwie 4 von 5 Abenden alleine auf meinem Sofa zu verbringen zum Beispiel, sondern es ist dann, ich würde eigentlich total gerne ins Theater gehen, aber ich kann es mir nicht leisten. Mhm. Ich würde gerne mit einer Freundin Kaffee trinken gehen, aber jetzt hat die mich schon 5-mal eingeladen und ich kann sie nicht zurück einladen und das ist mir unangenehm, dann sage ich lieber ab.
Ja. Jetzt könnte man daraus natürlich schlussfolgern, dass man sagt, gut, wir müssen das Thema normalisieren. Ja, wir müssen dem die Scham nehmen. Es muss möglich sein, dass im Umfeld jeder sagt so, ey, sorry Leute, ich würde super gerne mit euch eine Pizza essen gehen, aber ist im Moment nicht drin, sodass dann mit völliger Normalität jemand anders sagt, bei mir ist es gerade drin, ich zahle deine Pizza mit. So, das könnte ja jetzt ein Ziel sein. Ist es das Ziel? Weil damit würden wir dann wiederum auch ein Gefüge geradezu unterstützen, was im Kern nicht gerecht ist.
Ja, also als Politikerin antworte ich dir, das Ziel muss sein, Armut abzuschaffen. Weil das ist alles, was wir jetzt besprechen. Und ich glaube auch, es ist trotzdem wichtig, dass wir das besprechen. Und ich sagte auch gleich noch was dazu. Das ist ja immer nur der Ausgleich von einem politischen Problem. Also es gibt ein politisches, strukturelles Problem. Und wir beide sprechen jetzt darüber, wie wir das als Individuen besser machen können, erträglicher machen können. Weil das große Ganze können wir ja nicht ändern. Ne? Wenn ich jetzt für eine Freundin, die total wenig Geld hat, das Essen bezahle oder den Kaffee bezahle, hat sie ja danach trotzdem noch wenig Geld. So. Aber sie fühlt sich vielleicht nicht unbedingt, oder sag mal positiv formuliert, sie fühlt sich vielleicht ein bisschen besser, weil wir dadurch dann vielleicht auch ein Gespräch geführt haben, in dem klar wurde, dass ich das nicht als ihre persönliche Schuld ansehe, dass sie wenig Geld hat. Oder ihr vielleicht dann auch von Situationen in meinem Leben erzähle, in denen ich mir keinen Kaffee leisten konnte, ne, oder ich nicht ausgegangen bin oder so. Und dadurch wird ja zumindest diese Scham, von der wir gerade geredet haben, besser. Und ich glaube, das ist eben auch die einzige Möglichkeit, mit Scham umzugehen, darüber zu sprechen. Das ist das Einzige, was hilft gegen Scham. Und dann dadurch eben auch zu merken, ich bin nicht allein damit. Und das ist dann ja auch, wenn es um Einsamkeit geht, ein wichtiges Gefühl zu wissen, ich bin nicht allein mit dieser Erfahrung, die ich habe. Am Ende finde ich aber eben wirklich total wichtig, immer nicht zu vergessen, was für eine Struktur steht dahinter und dass das nicht einfach irgendwie so Gott gegeben ist, dass die eine Person mehr oder weniger hat, ganz unabhängig von irgendwelchen Anstrengungen, sondern dass sich daran was ändern muss und daran genau ändert halt nicht so eine kleine Solidarität was. Aber willst du kurz was anderes fragen oder darf ich noch kurz was zu Solidarität sagen?
Nee, führe ruhig aus.
Es gibt nämlich so eins von vielen lieblingssolidarischen Projekten und an das muss ich gerade denken. In den 90ern war das, glaube ich, gab es die sogenannten Prololesben, so eine Gruppe von lesbischen Frauen, ich glaube auch tatsächlich in Berlin. Und die haben so ein solidarisches Konto gegründet und da haben eben reiche lesbische Frauen Geld drauf gezahlt und lesbische Frauen, die wenig Geld hatten oder keins, konnten sich von diesem Konto was nehmen. Es war alles anonym, also man wusste nicht, wer hat eingezahlt und wer hat sich das rausgenommen. Und das finde ich total gut so als Utopie. Das lief irgendwie mehrere Jahre. Ich weiß tatsächlich nicht, warum sie aufgehört haben damit. Ich musste auf jeden Fall nochmal recherchieren. Und finde solche Projekte oder solche Erzählungen überhaupt zu wissen, dass es sowas gibt, total wichtig, um sich da irgendwie so durchzumanövrieren, um nicht zu vergessen, dass eine andere Welt möglich wäre. Eine Welt, wo wir darauf zählen können, dass Menschen solidarisch sind. Und dafür finde ich es total wichtig, weil daraus könnte man ja, wenn man PolitikerInnen wäre, ableiten, dass es doch möglich wäre, eine solidarische Politik zu machen.
Okay, mein positiver Blick in die Zukunft sagt, ich liebe solche Projekte. Voll geil. Mein nicht so positiver Blick sagt, wenn ich Politiker wäre, dann würde ich sagen, super Projekt. Macht es mal schön, dann helfen die so ein bisschen mehr haben, helfen denen, die gar nichts haben. Und dann gleicht sich das da unten irgendwie ein bisschen aus und alles andere bleibt beim Alten. So, und wir haben die Ruhe und die Struktur bleibt bestehen. Und ich finde, das ist echt ein schwieriges Dilemma. Und du arbeitest ja mit sowas wie bei Neue Maloche auch eben daran, Aspekte sichtbar zu machen. Sicherlich mit dem Anspruch, dadurch Veränderungsprozesse anzuschubsen. Wie hoffnungsvoll bist du denn da?
Ja, da würde ich die Veränderungsprozesse tatsächlich eher im Kleinen sehen. Also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass so eine Gesprächsreihe in einer Zeitung die antikapitalistische Revolution bringt, die ich mir wünschen würde. Aber ich weiß, dass für mindestens zwei Perspektiven total wichtig ist. Auf der einen Seite die Perspektive von den Menschen, die dort sprechen. Das sind ja Menschen, die ich anspreche und die sagen, was, ich soll in eine Zeitung? Ich bin doch total uninteressant. Ich habe gar nichts zu sagen. Ich habe das noch nie gemacht und ich kann auch gar nicht gut reden. Und teilweise auch Menschen, die dann sagen, sie können gar nicht gut Deutsch sprechen. Ich denke da an eine meiner LieblingsprotagonistInnen aus der Serie, Agnieszka heißt sie, die arbeitet in der Charité, in der Küche der Charité. Und im vergangenen Sommer war da ein großer Streik um die Löhne, weil die Menschen, die da in der Küche oder in der Security oder im Putzdienst arbeiten, bekommen nicht so viel wie die Leute, die da in anderen Jobs arbeiten. Also das ist noch nicht tarifangepasst. Und die haben einen großen Streik gemacht und Agnieszka wurde da angesprochen von Verdi, ob sie nicht Lust hätte mitzumachen. Und auch da war sie am Anfang so total unsicher, weil sie eben nicht so super gut Deutsch spricht. Und sie hatte sich deswegen auch immer sehr zurückgehalten. Am Ende dieses Streiks hat sie Reden gehalten beim Streik. Oh, wow. Und sich dadurch natürlich total selbst ermächtigt. Und dann kam eben noch die Anfrage von mir und das Interview im Freitag, wo sie dann auch nochmal eine größere Aufmerksamkeit bekommen hat. Jetzt im Herbst gehen wir zusammen auf ein Podium bei einer Veranstaltung. Das sind eben alles Dinge, die sie wahrscheinlich, hätte man ihr das vor 2 Jahren erzählt, nicht für möglich gehalten hätte. Vor allem eben nicht, dass ihre Stimme zählt. Mhm. Und das finde ich total wichtig, weil ich finde, das kann eine komplette Welt von einer Person verändern, zu merken, doch, ich bin wichtig und ich habe was zu sagen. Und es gibt da Personen, die zuhören wollen, zumindest diese eine Journalistin da und die Leute, die ihr auf Instagram folgen und ganz viele Likes und Kommentare machen. So. Der zweite Aspekt, das sind dann die Leute, die das lesen, die vielleicht auch in der Küche irgendwo arbeiten, die vielleicht auch nicht so Deutsch sprechen, wie Menschen das so üblicherweise in den Medien tun, die auch ihr ganzes Leben lang merken, das, was ich zu sagen habe, interessiert eigentlich nicht so viel. Ich sollte mich eher zurückhalten, ich sollte eher leise sein, die dann aber eben eine Agnieszka sehen und denken, ach Mensch, wenn die das macht und schafft und so toll, dann könnte ich das doch vielleicht auch probieren. Dann könnte ich doch irgendwie da, wo ich arbeite, mich vielleicht mit anderen zusammenschließen, mich an einem Streik beteiligen, vielleicht doch mal die Stimme erheben. Und ich finde, das ist schon total viel wert und das ist eben noch nicht die antikapitalistische Revolution, aber es kann vielleicht dafür sorgen, dass Menschen, die vorher keine Kapazitäten hatten, darüber nachdenken und vielleicht aktiv werden.
Total, super wichtiger Punkt, weil man könnte ja eigentlich eben auch sagen, okay, da ist ein System, das ist nicht gerecht. Da ist eine Struktur, die ist nicht gerecht, die benachteiligt echt sehr, sehr viele Menschen, weil davon dann andere wenige sehr, sehr profitieren. Na, warum beschweren die sich denn nicht? Die sind ja viel mehr. Warum sagen die denn nicht so, nee, sorry Leute, also so möchten wir das nicht und wir sind viel mehr als ihr. Und der wichtige, der wahrscheinlich entscheidende Punkt dabei ist halt eben wirklich, dass sie das nicht kennen, dass das überhaupt eine Option ist.
Ja, und aber auch, dass sie mit Form von Gewalt rechnen müssen, wenn sie es tun. Mhm. Wenn du eine marginalisierte Person bist, also eine Person, die Diskriminierungen ausgesetzt bist, zum Beispiel, weil du eine Flucht- oder Migrationsgeschichte hast, weil du vielleicht mit einer Behinderung lebst, zusätzlich vielleicht noch eine Frau bist oder auf jeden Fall kein Mann. Also von je mehr Benachteiligungen du betroffen bist, desto sanktionierter wird es, wenn du dich darüber beschwerst. Desto mehr Menschen gibt es, die das nicht hören wollen, weil du kannst ja sowieso froh sein, dass du überhaupt einen Job gefunden hast und so weiter. Das heißt, es ist ja auch für unterschiedliche Menschen unterschiedlich schwer, sich zu beschweren.
Jetzt habe ich so das Gefühl, wir leben seit etlichen Jahren in einer Gesellschaft, wir sind jetzt hier in einer großen Blase namens Berlin, aber in einer Gesellschaft, wo der Sinn für diese Faktoren immer mehr geschärft wird und wo der Sinn und der Blick genau dahin immer fokussierter wird, mit dem Ergebnis, dass dafür umso mehr Menschen da stehen, die sagen, dieser ganze Woke-Quatsch, wir wollen das nicht haben. Also es gibt dagegen dann irgendwie auch so eine Gegenhaltung, so, wo ich denke, es ist doch aber eigentlich nur eine Aufmerksamkeit für Missstände in der Gesellschaft und es erzeugt aber in anderen Teilen der Gesellschaft wiederum viel Gegenwehr und geradezu Wut. Wie kann das sein, dass etwas, was eigentlich Menschen zugutekommt und niemanden, naja, doch ein paar Menschen was wegnimmt, aber das sind eigentlich nicht die, die sich am meisten beschweren. Was passiert da? Große Frage.
Ja, genau. Die ist total groß. Ich versuche es trotzdem mal klein zu machen. Bei ein paar Punkten würde ich dir auch widersprechen. Also ich finde, da sind jetzt so viele Sachen so durcheinander geraten. Auf der einen Seite dieser Begriff Woke, der ja eigentlich nur bedeutet, dass man aufmerksam durch die Welt geht und Diskriminierung sieht, sie akzeptiert und versucht, was dagegen zu tun. Und auf der anderen Seite dann aber eben der Begriff der sozialen Gerechtigkeit, der eben eng verknüpft ist, damit Armut abschaffen zu wollen, damit eben Menschen gleiche Chancen haben. Und das hat zwar alles miteinander zu tun, aber würde ich jetzt eigentlich nicht so vermischen. Ich glaube aber, was bei diesen Punkten total wichtig ist, ist Angst. Viele Menschen haben aktuell Angst, dass ihnen was weggenommen wird. Und das sind, meine ich, Menschen, die oft sowieso schon wenig haben, aber auch Menschen, die eigentlich okay was haben, die aber auf jeden Fall nicht weniger haben wollen, weil sie sich das auch teilweise hart erkämpft haben. Und ich sehe so eine Problematik der Übersetzungsarbeit. Also ich glaube, wir sind eben in dieser Welt, in der unglaublich viel passiert. Und im Gegensatz zu der Generation meiner Eltern zum Beispiel kriegen wir auch unheimlich viel davon mit, was da überall so alles passiert und verstehen aber ganz viele Dinge auch nicht. Und da nehme ich mich überhaupt gar nicht aus. Ich verstehe auch viele Dinge nicht. Deswegen ist mir das zum Beispiel in meiner Arbeit als Journalistin total wichtig, in so einfacher Sprache wie möglich zu sprechen. Mit den Leuten zum Beispiel, die ich interviewe, aber eben auch die Interviews später so aufzuschreiben, dass das möglichst viele Leute verstehen. Zum Beispiel auch Leute, die vielleicht eben erst vor 2 Jahren nach Deutschland gekommen sind und nicht so gut Deutsch sprechen und so weiter. Und ich glaube, dass das vernachlässigt wird von den meisten Menschen, die für so eine Meinungsmache auch verantwortlich sind. Also zum Beispiel Leute, die in den Medien arbeiten. Und dass so ganz viel Übersetzungsarbeit einfach nicht geleistet wird. Dass, wenn du jetzt in so politischen Talkshows einschaltest, wo man ja darüber streiten kann, ob das jetzt eigentlich um Politik geht, ne, oder um einfach nur Selbstdarstellung oder so. Aber dann, wenn ich da mal reingucke und ich versuche es zu vermeiden, dann merke ich immer, wie viele Themen, wie viele Inhalte als, das wissen die schon, vorausgesetzt wird. Aber viele Leute wissen ganz viel nicht. Und das ist ja auch total okay, weil es ja auch eine Frage ist von Ressourcen. Ne? Wenn du nach einem 12-Stunden Arbeitstag nach Hause kommst, körperlich fix und fertig gearbeitet bist, liest du dir natürlich nicht noch 10 Tageszeitungen durch und hörst nur 3 Politik-Podcasts. So. Also ich glaube, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, dass viele Dinge nicht richtig erklärt werden oder nur für so eine intellektuelle Elite erklärt werden. Und die anderen Menschen, die das nicht so auf den ersten Blick verstehen, werden schon seit vielen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, vergessen. Und wenn du das alles nicht durchblickst, wird die Angst auch größer. Weil wenn du irgendwas nicht verstehst, das ist ja der Nährboden für Angst. Und dann denkst du eben zum Beispiel, wenn es um Erbschaftssteuern geht, oh mein Gott, jetzt wollen sie mir vielleicht auch noch das Haus von Tante Erika wegnehmen, wenn ich das erbe. Darum geht's aber eben bei dieser Diskussion gar nicht. Es geht um Leute, die 140.000 Firmen haben und dann, ne, ja, so. Ja. Und ich glaube wirklich, dass das dass die Problematik da in der Kommunikation liegt und dass eben die Menschen, die vor allem jetzt Angst haben oder bekommen, nicht abgeholt werden von der Kommunikation, die es so gibt. Die Kommunikation, die es so gibt, ist für die, die es sowieso schon gecheckt haben. Weißt du, wie ich meine?
Ja, absolut. Okay. Also wir haben jetzt so ein paar Sachen haben wir schon identifiziert. Ich würde auch nochmal eben auf das Einsamkeitsempfinden zurückkommen.
Ja, wollte ich nämlich gerade sagen, passt auch ganz gut zu der Angst. Die macht nämlich auch einsam.
Ja, genau. So, das bestärkt sich natürlich auch gegenseitig.
Ja.
Wir haben über das damit einhergehende Schamgefühl gesprochen. Wir haben so angerissen eine mangelnde Teilhabe, die mit einer Armut einhergeht und eben mangelnde Teilhaben dann auch wieder soziale Isolation. Haben wir zu wenig nicht kommerzielle Räume? Also da denke ich immer wieder drüber nach. So,
die dritten Orte, meinst
ja,
du?
Ja, es ist ja auch ständig muss ich ja auch irgendwo konsumieren, um mich aufhalten zu dürfen. Wo kann ich denn außerhalb meiner Wohnung, die ich mir auch erstmal in der Form leisten muss, dass ich mich da gerne aufhalte, wo kann ich mich denn aufhalten? Wo kann ich in Austausch mit anderen Menschen kommen, in Begegnungen mit anderen Menschen kommen, wo ich nicht sofort in einer konsumierenden Situation bin?
Mhm. Ja. Ja, und die Orte, die es gibt, an denen wird ja gespart aktuell.
Genau.
Mhm. Und du brauchst aber natürlich, also du brauchst auf der einen Seite die Orte, da bin ich total bei dir, aber du brauchst eben auch die Zeit. Das ist dann vielleicht nochmal ein Unterschied zwischen Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen. Ne? Kinder und Jugendliche haben ja ein bisschen mehr Freizeit noch als die meisten Erwachsenen. Auch nicht alle Kinder und Jugendlichen, aber da gibt es auf jeden Fall nochmal so Zeiträume. Also auch das, schönes Wort eigentlich, ne? Zeitraum.
Ja.
um irgendwo hinzugehen, aber du brauchst eben auch so auch die Zeit. Und das finde ich zum Beispiel rund um die Debatte um Arbeitszeit auch so ein wichtiger Punkt, dass es eben aktuell heißt, ja, wir müssen mehr arbeiten, eben auch mehr als diese 8 Stunden zum Beispiel am Tag, die ja auch von Gewerkschaften hart erkämpft wurden. Und die Wochenarbeitszeit von 40 Stunden soll sowieso aufgehoben werden, also Arbeit, Arbeit, Arbeit. Aber was dabei von diesen Leuten wie Friedrich Merz eben vergessen wird, ist, dass dadurch ja auch die Zeit kleiner wird, um sich um andere Menschen zu kümmern. Die Zeit wird kleiner, der Nachbarin zu helfen, der der Schlüssel in das Gitter gefallen ist. Wenn du ne, von einem super langen Job nach Hause kommst, dann sagst du vielleicht doch eher, ey, Mareike, ich bin so fertig, ich muss ins Bett, tut mir leid, auch wenn ich diesen Stock da in der Ecke hätte, ich kann nicht mehr. Und dann hast du eben auch vielleicht keine Zeit, in deiner Nachbarschaft mal die Straße von Müll zu befreien. Das ist jetzt ein Berliner Thema, aber vielleicht haben das andere, die zu hören, auch. Oder pflanzt eine Blume vor deinem Haus und gießt die. Oder, weiß nicht, unterhältst dich mal wieder mit der älteren Nachbarin, für die das schwierig ist mit den Einkäufen, und merkst dann dadurch, ah ja, der könnte ich mal Einkäufe bringen. Also all diese Dinge, die helfen, nicht einsam zu sein und auch helfen, weniger Angst zu haben, weil ich weiß, da ist meine Nachbarin, die mir mal hilft, wenn irgendwas ist. All das erfordert Zeit. Und wenn es in unserem Leben nur darum gehen soll, immer mehr und härter zu arbeiten, dann haben wir das nicht mehr, um uns umeinander zu kümmern. Und dann wird es am Ende wirklich kritisch, nicht nur für uns alle, sondern auch am Ende für die Demokratie tatsächlich.
Mhm. Auch alles Dinge, die ja mit Wertschätzung beginnen, ne? Also wenn wir vielleicht beginnen würden, halt soziale Berufe, Care-Arbeit, du hast es schon erwähnt, Pflege, sich um die Öffentlichkeit kümmern, wenn wir das anders betrachten würden und nicht sagen würden, ja, cool, aber das ist ja Freizeit und das andere ist nur die Arbeit,
ja.
Dann wäre das wahrscheinlich auch ein Anstoßen eines Prozesses zumindest. Also die Wertschätzung und wie wir auf bestimmte Tätigkeiten schauen, auch da ist ja schon viel drüber diskutiert worden. Also spätestens in der Corona-Zeit haben wir sehr viel darüber gesprochen, welche Wertschätzung erlebt sowohl die private Care-Arbeit als auch die Sozialberufe.
Das ging dann ganz schnell wieder weg, ne?
Das ist dann schnell wieder verschwunden.
Ja.
Das heißt, da greifen dann wieder die gewünschten politischen Strukturen, die du am Anfang erwähnt hast.
Ja. Ja, und man darf da ja auch nicht vergessen, wer die Politik macht. Also alles das, was du jetzt angesprochen hast, beinhaltet ganz viele Themen, aber eben auch einen Geschlechteraspekt, ne? Also all diese Care-Arbeitsberufe sind ja Berufe, die mehrheitlich von Frauen gemacht werden. Es gibt ja auch so Studien dazu, dass Berufe, die mehrheitlich von Frauen gemacht werden oder wo so im Laufe der Zeit mehr Frauen die übernehmen, dass die dann im Laufe der Zeit weniger Geld bekommen.
Ja.
Ich finde, ein ganz gutes Beispiel ist auch immer so diese Lehrtätigkeit. Wenn man guckt, wer an Gymnasien unterrichtet, sind das vor allem Männer, und das Gymnasiallehrkraftgeld ist, glaube ich, von dem kann man ganz gut leben. Und an Grundschulen zum Beispiel arbeiten ja mehr Frauen als Männer, und das Grundschullehrgehalt ist halt niedriger als das. Also da denke ich auch immer so, die machen am Ende genau die gleiche Arbeit. Dahinter steckt dann natürlich nochmal auch so ein Klassismus, Bildungsaspekt. Das führt jetzt aber zu weit. Aber um nochmal kurz bei diesem Geschlechteraspekt zu bleiben, das sehen wir eben auch in der Politik von den Menschen, die mächtig sind, die in den Entscheidungspositionen sitzen, die eben entscheiden, wie unser Leben strukturiert ist. Das sind ja, muss man sagen, auch immer noch mehrheitlich Männer. Wenn wir jetzt auch gerade in die aktuelle Bundesregierung gucken, also gut, eine Frau, Bärbel Baas, fällt mir ein. Ansonsten viele Männer, die ja auch davon profitieren, dass es so ist, wie das ist. Also ein Friedrich Merz könnte ja seinen Job nicht machen oder auch den er jetzt sein ganzes Leben gemacht hat, auch als Unternehmer, wenn er nicht eine Frau zu Hause hätte, die sich um die Kinder gekümmert hat. Oder vielleicht hatten sie auch noch eine zusätzliche Nanny oder so dazu. Das könnte er sich ja auch leisten. Also er leistet sich ja nicht nur sein Privatflugzeug. Das heißt, an diesen Schaltstellen der Macht, sag ich mal, sitzen ja Menschen, die von der ungerechten Aufteilung von Erwerbsarbeit und Care-Arbeit profitieren. Warum sollten sie es ändern?
Ja, okay. Wir haben eine Wirtschaftsministerin. Aber man kann immer eine Ausnahme aus dem Hut zaubern, ändert aber nichts am großen Ganzen.
Genau, und man kann natürlich auch Frau sein und sich trotzdem nicht für soziale Gerechtigkeit stark machen.
Ja.
Das geht auch.
jetzt leben wir in einer Demokratie. So, und man hat da dann auch die Wahl, welche Partei man wählt. Und wir haben durchaus ein Parteienspektrum, was von links bis nach rechts reicht.
Mhm.
Ist das nicht das, die Möglichkeit für alle Betroffenen, Dinge zu ändern?
Einfach wählen gehen, meinst du?
Einfach mal wählen gehen.
Ja,
kannst du auch ganz knapp antworten.
Ich würde mal sagen, also ich würde jetzt auf jeden Fall hier nicht ein Plädoyer gegen das Wahlrecht hinlegen. Also natürlich bin ich für Demokratie und natürlich bin ich für Wahlen. Was jetzt das Thema soziale Gerechtigkeit oder Abschaffung von Armut angeht, sehe ich aktuell nicht, dass es Mehrheiten dafür gibt. Und ich bin aber eben ganz fest davon überzeugt, dass das nicht daran liegt, dass wenn man Menschen das erklären würde, wie das funktionieren würde und wer davon profitieren würde. Jetzt habe ich den Anfang meines Satzes verloren, aber ich fange nochmal kurz an. Ich bin davon überzeugt, dass Menschen das gut finden würden, wenn man es richtig erklären würde. Wenn sie eben merken würden, das bedeutet eben nicht, dass mir das und das weggenommen wird, sondern das bedeutet nur das Überreichen, was weggenommen wird, die sowieso auf unseren Kosten reich sind. Und das sehe ich aber eben nicht. Also das ist wieder so diese Kommunikationsleistung. Und das sehe ich nicht, dass das gemacht wird. Mhm. Und wenn das nicht gemacht wird, das wäre natürlich der Job von Parteien, das halt mal wirklich zu erklären und auch an Orte zu gehen, wo man das nochmal ganz anders erklären müsste als in einer politischen Talkshow, an Orte zu gehen, wo man das in anderen Sprachen als Deutsch erklären müsste, an Orte zu gehen, wo man das in einfacher oder leichter Sprache erklären müsste. Ne? Also viele Menschen, die eben nicht adressiert werden von der Politik. Ich weiß jetzt nicht mehr, was deine Frage war, aber ich würde trotzdem auf die Frage, an die ich mich nicht mehr erinnere, kurz antworten wollen. Ich finde, wählen ist das Mindeste in der Demokratie, aber es reicht nicht, um die Verhältnisse zu verbessern.
Okay. Und bis wir an dem Punkt sind, wo das Thema anders kommuniziert wird, es damit sich ein anderes Wissen transportiert, was machen wir bis dahin? Also was können wir als Zivilgesellschaft tun, ohne dann hintenrum letztlich doch wieder ein in sich falsches System zu stützen, aber um Situationen zu verbessern?
Widersprechen, also vor allem Menschen, die sich das leisten können, im Sinn von Menschen mit Privilegien, also wir beide, finde ich, sind jetzt ganz gute Beispiele. Wir haben viele Privilegien, wir können in vielen Räumen sagen, das finde ich nicht in Ordnung, das finde ich ungerecht, das möchte ich nicht, dass diese Person so behandelt wird. In den meisten Räumen müssen wir, glaube ich, nicht um unser Leben fürchten, wenn wir sowas sagen. Wir können, wenn über andere Menschen, die vielleicht gerade gar nicht im Raum sind, über die schlecht gesprochen wird, können wir sagen, das finde ich nicht in Ordnung, wenn du so über die Person sprichst. Das finde ich total wichtig. Also in Momenten, wo wir Ungerechtigkeiten oder Gemeinheiten sehen, dass wir das sagen, dass wir das nicht einfach hinnehmen. Denn das Hinnehmen, kennst du bestimmt auch, ist immer der einfachere Weg, ne? Und manchmal hat man vielleicht auch selbst nicht so die Kraft und Kapazitäten, aber sich dann in diesen Momenten immer wieder dran zu erinnern, doch, ich mache das jetzt, weil das wichtig ist und weil das vielleicht diese eine Person eben in diesem Raum nicht machen kann. Also am Ende solidarisch sein. Und ich glaube, dass das auch, das klingt immer so einfach total nett und schön, ja, solidarisch sein, ja, das möchte ich sein. Aber am Ende sind es die Situationen, in denen ich mir das wünsche oder vielleicht auch fordere von den Zuhörenden, dann sind das Situationen, die wirklich unangenehm auch sind, wo du dann am Ende vielleicht auch es dir verscherzt mal mit einem Auftraggeber, weil du so nervig warst und es doch nochmal gesagt hast, dass es nicht in Ordnung war, welchen Begriff er verwendet hat, ja, oder so. Ja. Oder
wie du, Mitarbeitende behandelt werden. Oder
wenn du im Podcast zu Gast bist und dann erstmal dem Host sagst, dass er da Narrative verbreitet von der Leistungsgesellschaft, die du eigentlich so nicht hören möchtest. Ja, aber tatsächlich, weißt du, das sind so Situationen, in denen macht man sich nicht unbedingt beliebter, wenn man das macht. Aber das sind ja aufklärende Momente. Und vielleicht hört dann eben eine Person zu, die auch denkt, naja, oh Mensch, hier dieses Studio, da muss man wahrscheinlich richtig viel für arbeiten. Und dann aber das erste Mal auch darüber nachdenkt und denkt so, Mensch, ja, ich arbeite ja eigentlich so viel, warum klappt das denn bei mir nicht? Also das können ja alles so kleine Anfänge sein. Auch kleine, ich mache ja auch einen Podcast. Mein Podcast heißt Revolution und Ferien. Da reden wir über große und kleine Revolutionen. Und ich bin immer riesengroßer Fan von so kleinen Revolutionen. Und das ist für mich sowas. So ein Moment, wo man bei einem Thema, bei dem man vielleicht schon 100 Mal zugehört hat, einmal sowas Neues hört und komplett einen anderen Blick darauf bekommt. Mhm. Und ab dem Moment immer anders darauf guckt. Das finde ich, ist ein total guter Schritt hin zu einem anderen Blick vielleicht auch auf die Welt. Und Ich persönlich kann dann so besser aushalten, auf die antikapitalistische Revolution zu warten.
Okay, du übst dich in Geduld. Müssen wir offener über Geld sprechen? Müssen wir einfach, also ich glaube, das ist, oder in meiner Wahrnehmung ist es auch durchaus, dass es jetzt auch in Deutschland nicht unbedingt das ein beliebtes Thema ist.
Ja, und weißt du warum? Weil wenn wir nicht offen über Geld reden, dann profitiert ja eine Personengruppe davon, nämlich?
Die es haben.
Korrekt.
Deswegen spreche ich es an.
Genau.
So.
Und deswegen ist es total wichtig, darüber zu reden. Und deswegen werde ich, wenn ich jetzt hier rausgehe, dich auf jeden Fall auch nochmal nach der Miete von diesem Studio fragen, damit du es mir ganz konkret sagen kannst. Auch über Honorare, wie viel wir verdienen, wie viel unsere Miete kostet. Immer, wenn ich das in meinem Leben gemacht habe und gerade in den vergangenen Jahren, seitdem ich auch ein Buch zum Thema Geld geschrieben habe, mache ich das immer mehr. Das ist so hilfreich und vor allem so erleichternd. Weil dadurch so ganz viele Dinge, die man sich so ausmalt, komplett so zusammenfallen und man dann so merkt, ach ja, krass, ist ja auch nur ein Mensch. Stimmt. Ja. Ah ja. Oder wenn das zum Beispiel dann doch irgendwie ganz viel Geld ist, dann doch mal nachzufragen, okay, und wie machst du das? Wo ist zum Beispiel, ne, womit genau verdienst du dein Geld? Also woher kommt das? Und manchmal findet man dann raus, ach, dann werden sogar noch erwachsene Leute von ihren Eltern finanziert oder haben eine Eigentumswohnung und müssen gar keine Miete zahlen.
Oh, Mareike, ich kenne das so gut und ich habe so lange dafür gebraucht, das zu realisieren,
ja.
Weil ich das auch immer so hingenommen habe.
Ja.
Und genau, das dann zu realisieren. Ach so, du zahlst quasi gar keine Miete weil, und so weiter.
Ja, ich muss daran denken, dass meine Tochter irgendwann, das ist noch gar nicht so lange her, mal nach Hause kam von einem Besuch von einer neuen Freundin, eben als sie auf die weiterführende Schule gekommen ist und dann so meint, ja, die haben alle so große Wohnungen, die anderen Kinder. Und ich so, ja, die sind ja auch, also die, von denen sie geredet hat, die haben ja auch zwei Eltern. Das heißt, da wohnen zwei erwachsene Personen und dann noch die Kinder. Das heißt, da sind zwei erwachsene Personen, die auch Geld verdienen. Und bei uns zu Hause bin das nur ich. Und dann war halt auch wieder diese kleine Revolution, zumindest ein Aha-Moment, wo mein Kind dann so meinte, ach ja, stimmt. Mhm. Ja.
Also ja, einfach mal alle fragen. Und du, wovon lebst du eigentlich?
Ja.
Und so, ich glaube, diese Transparenz würde, glaube ich, tatsächlich viel von den schamverursachenden Faktoren nehmen.
Genau, und die Menschen mit Privilegien, also zum Beispiel reiche Eltern, Eigentumswohnungen und so weiter, checken dann ja auch manchmal erst durch diesen Vergleich, dass sie dann doch vielleicht ein Privileg haben und vielleicht auch was davon abgeben könnten. Also sie müssen jetzt nicht sofort die komplette Wohnung abgeben, ne? Aber gibt es ja auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel eben Geld leihen auf so einem solidarischen Umverteilungskonto.
Ich glaube, die checken, deswegen reden sie nicht drüber. Ist eine Verallgemeinerung.
Ja.
Mareike, das war total aufschlussreich und sehr, sehr interessant. Tatsächlich ist echt schon eine Stunde um. Ich möchte dich aber nicht gehen lassen, ohne dass du noch einen Song, der dir am Herzen liegt, auf unsere Kopfsalat-Songs. Ich habe vergessen, wie sie heißt.
Kopfsalat-Playlist einfach, oder?
Danke. Das ist der Name, den ich gesucht habe, einen Song darauf zu packen.
Genau, und das, was dahinter steckt, das können wir ja so ganz leise dann nur sagen.
Das ist das S-Wort?
Ja. Ja, an dieser Stelle danke für die Aufgabe, weil, wie du ja ein bisschen weißt, ich liebe ja Musik.
Ja.
Und das war jetzt auf der einen Seite super leicht und auf der anderen Seite super schwierig, einen Song auszuwählen, weil es gibt einfach so viele. Ich warte, seitdem ich denken kann, eigentlich auf die Einladung von Hörbar Rust. Da bringt man ja mehrere Songs mit, ne? Ungefähr so 8 Songs und dann redet man darüber, was die fürs Leben begleitet, was die fürs Leben bereitet, was die fürs Leben bedeutet haben.
Oder die lebensbegleitenden Songs.
Genau, sowas. Also Bettina Rust, falls du das jetzt hier hörst, bitte lade mich ein. Ich habe jetzt einen mitgebracht und natürlich auch thematisch passend. Ich dachte nämlich erst, ich bringe jetzt so einen Happy-Song mit, ne? Weil es soll ja eben auch bei der Arbeit von Freunde fürs Leben geht es ja auch um Depressionen und jetzt hatten wir eben dieses Einsamkeitsthema Armut und dann dachte ich so, jetzt bringe ich irgendwas mit, was so glücklich macht, weißt du, um das so...
Sehr gerne.
Ja, habe ich aber nicht. Ich habe dann nämlich gedacht, nö, ich bringe jetzt was mit, so was richtig Depressives, weil ich finde, und das weiß ich auch aus Erfahrung, manchmal hilft es ja total, sich in sowas auch reinfallen zu lassen.
Ja,
mir in so eine Traurigkeit oder Melancholie zumindest. Und ich habe einen der traurigsten und melancholischsten Songs mitgebracht, der aber auch witzig ist. Die Band heißt Die Heiterkeit. Mhm. Die Sängerin heißt Stella Sommer, hat eine der tollsten Stimmen. Also du weißt ja jetzt, ich hätte Opernsängerin werden können, eher so Sopran. Und sie hat so eine richtig tiefe Stimme. Also eine der tiefsten Frauenstimmen, die ich so kenne, im Pop auf jeden Fall. Der Song heißt Schlechte Vibes im Universum. Und das Album heißt Von Pop bis Tod, nein, Von Pop und Tod 1 und 2. Also Schlechte Vibes im Universum von Die Heiterkeit.
Ich bin sehr gespannt. Ich mag melancholische Musik auf jeden Fall. Mir tut die gut in den richtigen Momenten. Bin ich sehr gespannt.
Mhm. Danke Wird für dir den gefallen, Beitrag. Ganz, ganz sicher.
Ich will noch nachtragen, wenn Bettina Rust dich aufgrund dieses Podcasts hier einlädt, nimmst du mich bitte mit.
Du darfst dann nach mir, okay?
Okay, wir können ja knobeln. Ich habe auch noch einen Song, Jamie T, sagt der dir was?
Ja, ich weiß nur gerade nicht was.
Ein Brite und der ist auch schon lange dabei und es gab so eine Phase, da habe ich den viel und extrem gerne gehört und dann hat er mich irgendwie so ein bisschen verloren. Mhm. Und der hat gerade einen neuen Song rausgebracht mit dem Produzenten Fred Again und der Song heißt Lights Burn Dimmer. Und der gibt mir so ein bisschen Born Slippy Vibes, also Underworld, Trainspotting, der Film, so von der Stimmung her und auch was er textlich beschreibt. Das ist wie eine, das interpretiere ich da rein, was weiß ich, was er wirklich meint, aber so eine Clubnacht und die geprägt ist von einer Leichtigkeit und Blicken, die irgendwie schön sind, also zwischenmenschliche Blicke und ja, von so einer fließenden, guten Clubnacht.
Okay.
Das macht das mit mir.
Also kommen wir erst einmal, gehen wir durch die schlechten Vibes im Universum und dann kommen wir zur guten Clubnacht. Finde ich eigentlich ganz gut.
Ja, oder andersrum, die Clubnacht und der Hangover.
Ja. Wie man möchte.
Hat ja immer seinen Preis, diese Nächte. Sehr, sehr schön. Mareike, danke, dass du da warst.
Sehr gerne.
Das war sehr schön. Uns bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen.
Tschüss.
Und hier noch ein Hinweis zum Vormerken. Vom 22. bis 28. Juni 2026 findet die Aktionswoche Gemeinsam aus der Einsamkeit statt. Dabei sind alle herzlich eingeladen, sich mit eigenen Aktionen zu beteiligen. Und das Ziel ist es, zum Thema Einsamkeit zu sensibilisieren und anderen Angebote zum gemeinsamen Austausch und zur Begegnung zu zeigen. Weitere Informationen findet ihr auf kompetenznetz-einsamkeit.de/Aktionswoche. Den Link zur Website sowie zum Newsletter findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zur Hausärztin oder zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Diese Folge ist Teil unserer Sonderedition Einsamkeit. Diese Staffel wird durch das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Kopfsalat gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.